2359, der Musikbusiness-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast Patrick Thiede. Hallo lieber Patrick.
Hallo lieber Moritz.
Schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Mittlerweile Chapter One Chef, Label Head. Mhm. Du bist schon so lange in der Branche, hast schon so viel erreicht. Direkt mal eine Einstiegsfrage. Wie kamst du zur Musik? Weil ich kenne ja so ein bisschen deine Geschichte und das ist auch, deswegen finde ich die auch sehr, sehr interessant, die Frage. Und erzähl doch gerne mal, wie kam das denn bei dir überhaupt?
Boah, wie viel Zeit haben wir dafür? Erstmal lieben Dank, dass ich hier sein darf und dass ich eingeladen wurde. Ganz ursprünglich war es tatsächlich so, dass ich einfach Hip-Hop-Fan war und das bin ich witzigerweise durch den Ex-Freund meiner Cousine geworden. Da war ich irgendwie 10, 11, 12 irgendwie so in dem Dreh und der hat halt immer Rap gehört. So, ne? Und das waren so meine ersten Berührungspunkte und der war Graffiti-Sprüher, relativ angesehen damals und ich fand das irgendwie total faszinierend und da war man anfangs nicht nur Fan und dann wollte man ja auch irgendwie so sein wie die Idole und also Kram, was man da am Anfang gemacht hat und dann hat man angefangen, sich auszuprobieren. Ich habe relativ früh damals tatsächlich, du kriegst jetzt exklusiven Content tatsächlich, das habe ich noch nie erzählt. Ich habe relativ früh tatsächlich in meiner Jugend angefangen, Gedichte und sowas mal zu schreiben, um für mich einfach Dinge zu verarbeiten. Also mir hat das immer schon irgendwie Spaß gemacht. Und dann hat man tatsächlich auch mal probiert zu rappen, das ist aber zum Glück nie veröffentlicht worden, weil ich bin einfach kein guter Rapper.
Warst du da?
Noch nie gewesen. 15, 16, irgendwie so, dann habe ich damals Georg kennengelernt, ne, mit dem ich ja später dann auch unsere Band gegründet hatte, Hammer und Zirkel. Wir haben uns zusammen viel ausprobiert und dann war immer meine Stärke eher das Produzieren und das Sound machen und nicht das Rappen so, ne? Und ist gar nicht an den Texten gescheitert, sondern vielmehr an meinen Flow, sage ich jetzt mal so, den ich einfach nicht hatte. Und dann hatten wir eine eigene Band und wir waren, glaube ich, so die irgendwie unbekannt und trotzdem irgendwie bekannt. Man kannte uns schon so ein Stück weit in der Szene. Es war auch eine schwierige Zeit damals, ne? Es war so Deutschraps Depression und eben Musikdepression, weil es war um 2006, 7, 8 Downloadzeit und so weiter und so fort. Da gab es eben noch kein Streaming. Und da war es ja, wenn du so 2000 CDs verkauft hast, irgendwie schon cool, aber so richtig hat es auch nicht gereicht, ne?
Okay, und das heißt, du warst zuerst mal so ein bisschen auf der Mucker-Seite.
Mhm.
Und dann, wann bist du dann auf die Business-Seite rübergegangen?
Naja, wir hatten, ohne jetzt rumheulen zu wollen, wir hatten halt nie ein Label oder ein Booker oder ein Management bei uns sozusagen. Und einer in so einer Band ist ja immer derjenige, der es irgendwie vorantreibt. Das war glücklicherweise oder unglücklicherweise ich, weil es mich natürlich auch manchmal genervt hat. Und dadurch habe ich mich an vielen Sachen irgendwie reingefuchst so und habe unsere Labelarbeit gemacht sozusagen, ne, und auch wirklich alle Fehler mitgenommen, die man damals so mitnehmen konnte. Das war aber gut, weil ich dann so 2012 habe ich angefangen, ich wollte immer so organisch wachsen, 2012 habe ich angefangen mit Produzentenmanagement, da habe ich damals 7inch gemanagt. Einige kennen ihn vielleicht noch, der hatte Anfang der 10er Jahre ganz schöne, also eine echt gute Phase gehabt. Wir hatten irgendwie bei Savage was drauf, Xavier Naidoo, wir hatten sogar Tiger, wir hatten bei Lil Wayne, wir hatten bei Jay-Z, was ist leider bei Blueprint 3 nicht veröffentlicht worden, aber da war ein Song quasi auf Halde. Also wir hatten, da waren schon relativ zügig, bin ich da, wo auch immer, relativ in so ein verhältnismäßig großes Ding für die damalige Zeit so reingerutscht. Und dann war Karate Andi der erste Künstler, den ich richtig gemanagt habe. Und auch da war es damals so, alle Labels fanden es irgendwie gut, keiner hat sich so richtig rangetraut. Wir haben die Platte damals independent gemacht, die ist auf 24 gegangen. Das war 2014, das ist jetzt fast 10 Jahre her. Wahnsinniger Erfolg, independent irgendwie in die Top 25 da reinzugehen, ne? Auch vor allen Dingen ohne Boxen damals. Also wirklich nur durch Downloads und CD-Verkäufe. Ne?
Cool. Und wann war für dich, weil du bist ja eigentlich, also ich hoffe, das ist richtig, aber ich glaube schon, dass wir auch mal drüber gesprochen haben, du bist ja eigentlich Diplom-Pädagoge, ne?
Ja.
Also das heißt, du bist eigentlich, hast noch während, sag mal, dem Ganzen quasi, was du schon also mit deiner Band gemacht hast und, ne, hast du eigentlich theoretisch noch eine andere Ausbildung gemacht. Wie würdest du sagen, also weil du bist ja eigentlich quasi in Deutschland mit dem Hip-Hop groß geworden, kann man ja schon so sagen. Wie hat dir das geholfen in der Anfangszeit? Weil ich meine, am Anfang, wie du schon gesagt hast, wollte keiner sein, hat jeder wahrscheinlich erstmal geschaut, so, so. Und dann kam mir eigentlich, muss man ja sagen, die goldenen Jahre. Ne? Also dann kam ja erstmal so mit Kapi und 187 und so, da kam ja so richtig dieser, also natürlich Bushido gab es davor, so, aber es hat sich ja dann schon mal nochmal ein bisschen geändert. Es wurde einfach viel, viel mainstreamiger. Mhm. So, und es wurde auch wirklich dann irgendwann auch eine Kultur irgendwo auch, ne? Und wurde dann auch richtig big. Wie war denn da für dich, also erstmal mit deiner Ausbildung, hat es dir geholfen? Weil ich glaube, wir hatten mal ein Gespräch gehabt, wo du gesagt hast, hey, ich habe dadurch auch relativ viel verstanden. Mhm. Also
ich glaube, also jetzt hast du total viele gute Sachen gesagt, wo ich eigentlich gerne drauf eingehen wollen würde, ne? Also wegen dem also ist richtig, bin ja Diplompädagoge, irgendwo hängt da so ein Zettel in irgendeinem Ordner zu Hause rum. Ich glaube, sei jetzt mal dieses Diplom ist ja auch nur möglicherweise ein Ausdruck von meiner eigentlichen Charakteristik, sage ich jetzt mal so, ne? Ich glaube, ich bin und war als Sozialarbeiter oder Pädagoge verhältnismäßig gut, weil ich gewisse Charakterzüge einfach irgendwie mitbringe. Und diese Charakterzüge wiederum helfen mir, glaube ich, einfach. Die würden aber wahrscheinlich jedem Menschen helfen. Das hat was mit Liebe, mit Empathie zu tun. Das hat was mit Leidenschaft zu tun. Und es hat erstmal was mit einer gewissen Positivität zu tun, ohne alles irgendwie schönreden zu wollen. So. Und mit Differenziertheit. Und ich glaube, wenn du diese Komponenten mit einbringst, dann ist das, glaube ich, egal, in welchen Job oder in welchen, also für mich ist das kein Job, was ich da tue, ne? Das ist mein Leben, das klingt total pathosmäßig, aber das ist nun mal so, weil ich glaube, wenn es nicht mein Leben wäre, dann könnte man das auch nicht in der Intensität so ausführen. So, ne? Also ich bin ja irgendwie auch noch Ehemann und Familienvater und den Rollen will man ja auch gerecht werden. Und wenn das einfach nur ein Job wäre, dann wäre man schon viel zu sehr an irgendwelchen Grenzen gestoßen, wo gewisse Sachen nicht gegangen wären, glaube ich. Ob nun irgendwie mental oder vielleicht auch einfach von der eigentlichen Kapazität, ne? Genau. Und das ist mein Leben. Und deswegen glaube ich, bei all diesen Charakteristiken, die ich gesagt habe, die würden dir wahrscheinlich überall helfen. Also können wahrscheinlich auch Maschinenbau sein. Sondern würde es wahrscheinlich auch trotzdem helfen, ne? Genau. Und ja, ich glaube, das hat mir dadurch, weil ich eben im Sozialarbeitertum mit sag ich jetzt mal, komplexen Charakteren zu tun hatte immer, egal ob es Jugendliche waren oder dann auch Erwachsene, das hat mir schon geholfen, natürlich, weil Künstler sind herausfordernde Charaktere, das ist aber auch gut so, weil sonst wären es keine Künstler, ne? Glaube ich, wenn ein Artist, ich sag's ganz liebevoll, wenn ein Artist nicht ein Ding an der Waffel hat, dann wäre er wahrscheinlich kein guter Artist. Weil, warum sind die ein Künstler? Weil die Gefühle und Emotionen und Gedanken anders ausdrücken, wie wahrscheinlich du und ich. So. Und also brauchen die auch irgendwie ein Ding an der Marmel. Mhm. Und das meine ich wirklich mit allerhöchstem Respekt. Das ist auch gut so. Ich behaupte sogar, ein guter Künstler, oder anders gesagt, jemand, der total normal ist, kann kein guter Künstler sein. Und kann dadurch auch nicht erfolgreich sein. Also, das ist mal so eine steile These. Ja, bin mir relativ sicher.
Das würde ich zu 100% unterschreiben. Wie ging es bei dir dann weiter? Weil du bist ja dann, also eigentlich hast du keine typische, also damals gab es ja noch, also ich habe bei einer Pop-Akademie studiert, das heißt, du hast ja eigentlich auch sehr viel Learning by Doing gemacht wahrscheinlich.
Alles,
ne?
Ich habe keine theoretische Basis in der Musikbranche.
Und wir haben uns ja dann, ich glaube, es war 2016, 2017 irgendwie sowas kennengelernt. Ja. Und das war ja aber schon, davor gab es ja schon einen relativ großen Peak. Ne? Also wenn ich überlege, Kapi, 187, diese ganzen Sachen, wie kam es dazu?
Aus unterschiedlichen Gründen. Also Ende 2014 kam Nico Meckenburg, mein damaliger Geschäftspartner, auf mich zu und irgendwie haben wir dann gemeinsam besprochen oder beschlossen, dass wir Dinge gemeinsam tun, weil ich hatte mir irgendwie schon so ein bisschen einen Namen gemacht. Da war ich noch voll Sozialarbeiter und habe nebenbei alles Management gemacht, ne? Karate Anime, 7-Inch, ein, zwei andere Produzenten und so weiter und so fort. Und Nico kam damals auf mich zu und dann hat man überlegt, was man tun kann. Mhm. Und dann war es tatsächlich Steve Gottwald, der damals meinte zu Nico und zu mir, ey, ihr müsst ein Label gründen. Und Nico hatte damals hatte der schon die 187 Jungs mit denen viel gesprochen und weiß gar nicht genau mehr, wie die Konstellation an sich war, aber jedenfalls hatten die schon eine Verbindung sozusagen und dann war es eben auch so, dass man da dann angefangen hat, deren Platten zu veröffentlichen. Ne? Auch das heutzutage kann man sich das nicht vorstellen, auch die wollte damals keiner sein. Also entweder hatten die Leute Angst vor den Jungs oder sie haben nicht dran geglaubt. So, also die Leute, die dran geglaubt haben, hatten eher Angst und die Leute, die und dann gab es eben auch Leute, die nicht dran geglaubt haben. Ne? Und dann haben wir damit so angefangen und dann habe ich damals AK außer Kontrolle gesigned. Den kannte ich aber auch noch von ganz früher doch durch eine andere Aktion. Die ist ja eigentlich fast schon lustig, wenn wir mal gleich gucken, ob wir die sonst erzählen dürfen. Und genau, und dann bin ich mit AK zusammengekommen sozusagen, den hatten wir damals dann bei uns auf dem Label, heutzutage mache ich das Management von, darf ich ja für AK machen und dann kam Kapi 2000, wann haben wir einen Kapi gesigned? Ich glaube Anfang 16, Mai oder sowas, Mai, Juni 16 und haben dann auch relativ
Wusstest du bei allen drei direkt am Anfang, also ich meine Wissen ist immer so ein Thema, ne, aber hattest du schon so das Gefühl, boah ey, das wird richtig big?
Ja, also ja? Im Nachgang lässt sich das ja immer sagen, ja. So, ne, das klingt so ein bisschen einfach, aber nee, das hatte ich, also ich weiß noch, bei AK kann ich dir ganz genau den Moment sagen, ich war damals bei denen im Studio, in Wedding, wirklich absolutes Straßenhood Studio, so, und der hat mir die ganzen Sachen vorgerappt und vorgespielt. Und dann gab es eine Nummer, das war 2065. Die hat er mir a cappella, also die haben einen Beat laufen lassen, hat er mir dann eben a cappella gerappt und vorgesungen. Und bei der Nummer war mir klar, das kann und wird groß werden. So. Und wurde es ja dann auch so. Und das war ja auch dann gerade für die Zeit damals einer der erfolgreichsten Nummern von ihm dann. So. Und bei Kapi war das genauso. Ich hab ein oder zwei YouTube-Videos damals gesehen und war so, wow, was für eine Energie. Mhm. Also das, ne, da ging es um die Energie und dann haben wir geguckt, dass wir da zusammenkommen. Und bei Kapi war es damals so, dass ich glaube, Marina hatte Drillon und Kapi von mir wiederum positiv erzählt. Der Ramin, der früher Chapter One geleitet hatte, der hatte den Jungs auch nochmal mich empfohlen und Marina hatte, glaube ich, bei mir dann sogar auch mit angerufen und dann haben wir uns damals getroffen.
Aber war das in der Zeit, also vielleicht auch eine blöde, also keine blöde Frage, aber für mich so ein bisschen, weil heutzutage ist es ja wirklich so, dass das Rap immer noch super, super groß ist und sofern da halt jemand Talent hat, natürlich super, super viele Labels dran sind, ne, so. War das damals auch schon so? Also war das schon. Nein. Nee, ne? Das war.
Also, erstens muss man auch sagen, dass ganz viele Leute. Also, können wir nochmal ganz kurz einen Bogen zurückmachen, weil du ja vorhin gesagt hast, dann ist es richtig groß geworden, sozusagen. Ne? Also, Rap war ja schon mal super groß in den Nullerjahren. Ja. Dann ist es ja irgendwie wieder runtergegangen. Das waren genau die Phasen damals, als ich eben die Band auch hatte. Und dann ist es ja so ein bisschen hochgegangen mit Materia, Casper und Quo. Dann war es ja auch wieder so. 2013, 14 war ja so ein bisschen schwebender Zustand.
War aber auch eine andere Art von Rap.
Genau,
ne?
Also, voll. Ne? Und dann war ja da irgendwie, da hat man schon gemerkt, damals so 12, 13, 14, dass es so brodelt und dann ist ja wirklich so 15, 16 komplett explodiert sozusagen. Ne? Und da, also bei wir hatten nicht so einen irgendwie Wettkampf um die Artist. So, ne? Das ist nicht mal annähernd. So, also nicht so, wie es heute ist. So. Und das war verhältnismäßig einfach, was das angeht, so, ne, Künstler grundsätzlich zu dem Zeitpunkt unter Vertrag zu nehmen vielleicht. Aber andererseits musstest du ja Türen aufmachen, die ja heutzutage, also die damals noch ein Stück weit verschlossen waren und heutzutage ganz selbstverständlich offen sind. Also wenn ich vorhin sage, da haben Partner oder Kolleginnen und Kollegen Angst gehabt vor gewissen Artists oder Umfeldern, dann ist das heutzutage fast gar kein Thema mehr. damals musstest du ja dann erstmal x wie viele Gespräche führen, damit du überhaupt irgendwo mal, weiß ich nicht, einen Vertriebspartner kriegst oder was auch immer, so weißt du? Oder damit Spotify dich dann auch mal listet. So. Ich meine, wir waren ja damals mit die Ersten, das kann ich mit vollem Selbstbewusstsein sagen, wir waren damals mit die Ersten, die Spotify wahnsinnig gepusht haben. So, also Generation Deutschrap PC Playlist damals noch und so weiter und so fort, ne? Und nicht Modus Mio oder Deutschrap brandneu und so weiter. Und ich weiß, wir hatten einmal den Fall, das war bei Herr und Hungrig 2, da sind die Jungs auf 1 gegangen und Farid ist auf 2 gegangen und dann hatte ich irgendwie ein oder zwei Tage später mit Ralle telefoniert von Banger. Er hat mich gefragt, warum ich glaube, dass wir, warum wir die 1 geholt hatten. Ich meine, so relativ simpel, wir haben auf Streaming gesetzt und ihr nicht. Damals waren die Banger noch nicht auf Streaming-Plattformen. Kann man sich heutzutage alles gar nicht vorstellen. Damals waren halt,
das sind ja nur 10 Jahre her, ne?
Genau, da also waren halt wirklich Labels und Rapper und Künstler, die gesagt haben, ey, ich stelle meine Musik nicht bei den Streaming-Plattformen zur Verfügung. So, ne? Da hat man auch noch nicht vielleicht dran geglaubt. Wir waren da super, super früh dran. Es lag aber auch immer dran, ich mag total Wege zu gehen, die kein anderer geht. So.
Gab es noch andere Wege damals, die ihr anders gegangen seid?
Wir haben, ich weiß nicht, wo das sonst war, also ich glaube, im Webgame waren wir die Ersten, die Mitternachtsverkäufe gemacht haben. So, das kannte man sonst eher so aus dem Gaming-Bereich. Mhm. So. Das heutzutage auch unvorstellbar für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, falls es junge Zuhörer sind, sozusagen, was Mitternachtsverkäufe sind. Wir haben einfach Mediamarkt oder Saturn in der Nacht von Donnerstag zu Freitag Autogrammstunden gemacht und dann konnten da eben die Leute hinkommen und das Album halt schon relativ früh kaufen. Mhm. Ne? So, und sowas haben wir gemacht und keine Ahnung, wir haben bei Jizzes damals, das war eine Zeit lang, war es ja modern, dass die Amis einfach aus über Nacht ein Album veröffentlicht haben. Ne? Und das haben wir adaptiert. Mir war klar, das funktioniert so in Deutschland nicht. Und dann haben wir bei Ebbe und Flut damals gesagt, ey komm, wir bringen ein Album raus, ohne anzukündigen, wann es rauskommt. Und haben, eigentlich war der Clou, wir haben eine normale Promophase gemacht, also die Jungs haben eine normale 187-Promophase gemacht, wir haben aber nie bekannt gegeben, wann das Album rauskommt und haben dann aber auch mit Dingen gespielt, wie auf der Plakatierung stand, kommt schneller als du denkst und so weiter, also wir haben schon richtig Druck aufgebaut, ne, so, dann gab's anscheinend auch so eine Graffiti-Aktion, weiß ich auch nicht, warum das denn so war, da überall stand schon Jizzes und Ebbe und Flut und so weiter und so fort, also man hat die Leute richtig heiß gemacht, das sind so Dinge, die macht man heutzutage fast gar nicht mehr, glaube ich.
Weißt du noch ungefähr, wie viel physisch, wie viel digital es damals war? Wie viel, also
an Verhältnis? Prozenten?
Ja.
Keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, bei...
Also vor allem im Hip-Hop, das würde mich ja nochmal interessieren, weil ich weiß...
Also bei Ebbe und Flut war es ja noch, ich glaube, da haben wir 10.000 Boxen oder so verkauft oder 12.000 Boxen. Mhm. Das war aber auch, das war schon, da war schon richtig Druck und Hype da, ne? Aber das war noch so die Startrampe gefühlt für all das, was ja danach dann passiert ist. Ne? Ich glaube, bei Heil und Hungrig 2 waren es schon 23.000 Boxen. Bei Palmos Plastik waren es dann, weiß nicht, waren ja verschiedene Editionen, aber es waren dann auch schon irgendwie, glaube ich, also 35.000 oder so.
Das muss ich mir vorstellen.
Und dann aber noch CDs. Ist, ja. Wir haben ja auch noch richtig CDs verkauft. Also ja. Wir haben, glaube ich, wir haben bei Kapi mit Boxen, ich glaube, 50.000, 60.000 CDs verkauft.
Wahnsinn. Das wirst du heute ja niemals andersweise mehr verkaufen können.
Nee, also ne? Quatsch, voll so. Nicht.
So. Gab es denn, weil man sieht jetzt immer nur, also man sieht immer, das ist ja sowohl bei uns als auch wahrscheinlich bei dir, ja, die großen Namen. Gab es einen Künstler, wo du sagen würdest, oder eine Künstlerin, da hast du eigentlich das Gefühl gehabt, es wird richtig groß und es wird gar nicht groß?
Ja, ich würde aber aus Respekt den Namen nicht sagen wollen. Okay. Also weil, das ist sonst so ein bisschen, diffamiert man.
Okay, gibt es heute noch.
Ja, genau. Okay. Aber es gab einen Artist, wo ich eigentlich dachte, wir haben, die Mucke ist cool, wir haben alles Mögliche gemacht als Support bei großen Tour, wir haben ein richtig bigges, legendäres Ami-Feature reingeholt, so, wir haben Videos in LA, also eigentlich alle, die gesamte Klaviatur, die du so irgendwie machen kannst, haben wir gespielt, haben auch richtig Kohle reingebuttert, ich glaube, da hier irgendwie 100, 120.000 Euro mal kurz versenkt und da war der Artist-Vorschuss noch nicht drin, so, und ja, also klar, gibt es das auch. Ich hatte eine Zeit lang, war ich mit dem Glück gesegnet, das war mein erstes Mal, dass ich wirklich gefloppt bin für mich selber sozusagen. Das muss ich auch erstmal verarbeiten, weil ich vorher immer so eine krass positive Phase hatte. Ich hatte Karate an die, weißt du, das lief irgendwie sehr gut. Dann waren es die 187-Jungs, dann war es AK, Kapi, alles lief ja. Also das heißt, ich war ja gefühlt gewohnt, auch wenn ich gar nicht der Typ bin, der so gedacht hat, aber im Inneren war ich ja gewohnt, ey, anscheinend alles, was du irgendwie anfasst, funktioniert. Und dann hat was nicht funktioniert. Das war schon, das muss ich auch erstmal lernen, nochmal kurz, ne, dass man nicht immer gewinnen kann.
Würdest du sagen, weil so heutzutage, also ich, so wie ich auch dich kennengelernt habe, bist du und warst du ja ein super bodenständiger Typ. So, gab es bei dir eine Phase, wo du sagen würdest, so im Nachgang, ey, da war ich voll drüber? Also auch so mit deinen Mitmenschen, damit, wo du wirklich gedacht hast, ey, ich kann, also.
Ich glaube, die Relation von voll drüber ist bei mir eine andere als möglicherweise bei anderen, eben aufgrund dieser möglichen Bodenständigkeit, die du gerade angesprochen hast, ne? Weil ich habe als Kind und Jugendlicher immer gesagt, in der Schule schon, also in der Schule haben die immer alle gesagt, ey, ich werde sowieso irgendwie entweder Sozialhilfeempfänger oder land im Knast, ne? Aber ich habe immer gesagt, bis ich 35 bin, fahre ich einen Porsche. Sorry. Und das habe ich gemacht, den Move habe ich gemacht. Ich habe mir mit, weiß nicht, das weiß ich noch wie heute, das war so geil. Ich hatte eigentlich de facto kein Geld weiter auf dem Konto, ich wusste aber auf dem Firmenkonto, also da war ich richtig bescheuert, ehrlicherweise. Ja. Das war das Klügste und das Dümmste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Dann bin ich ins Autohaus gefahren und habe mir einen Porsche gekauft, aber natürlich trotzdem so bodenständig, wie ich bin. Ne? Kein 911er, nicht krass ausgestattet, ein 718er hat mir gereicht, also irgendwie das Nötigste an Ausstattung. So, waren dann irgendwie, weiß nicht, 95.000 Euro, wahnsinnig viel Geld, finde ich, für eine Karre, ne? In der Welt von Porsche ehrlicherweise Peanuts, so. Und hab mir den neu gekauft, bin ins Büro gekommen und war kreideblass. Und dann haben Axel, damals mein anderer Geschäftspartner, meinte so, ist alles gut? Ich sage so, Axel, ich habe Scheiße gebaut. Und er so, was hast du gemacht? Ich sage, ich habe gerade einen Kaufvertrag für einen Porsche unterschrieben, ich habe die Kohle noch gar nicht. So. Und ich wusste, irgendwann kommen die Auszahlungen später, ne? Und er meinte so, ja, dann zieh dir doch die Kohle schon mal rüber. So, weil wir hatten an sich die Kohle, ich hatte sie nur nicht privat, sozusagen, ne? Das war vielleicht sowas, wo man denken könnte, da bin ich mal durchgedreht, so.
Gut, aber das ist, wenn es dein Traum war, ist doch schön.
Genau, absolut. Und bin ja auch dankbar. Den habe ich 2 Jahre gefahren und dann habe ich gemerkt, ey, das bin nicht ich, weil ich immer nervös wurde, wenn hinter mir einer zu dich draufgefahren wurde, so. Oder raufgefahren ist, so. Und, da habe ich gemerkt, ey, war mein Traum erledigt. Aber guck mal, ich bin kein krasser Uhrentyp. Ich trage keine, ne, tollen, so. Ich bin, was das angeht, glaube ich, sehr, sehr bodenständig. Ich bin dann eher so beim Thema Essen und Reisen ganz gern. Also, wobei, sind auch keine Luxusreisen, ne? Aber ich reise gerne weit oder so und esse auch gerne ein gutes Stück Fleisch oder andere gute Sachen. Da gebe ich dann schon auch Geld aus. So, aber ansonsten versuche ich ja weiterhin super bodenständig zu sein. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Joint geraucht oder irgendwelche anderen Drogen konsumiert. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht diesen Anflug von komplett durchdrehen. So, ne? Das mache ich alles, wenn ich in Rente gehe. Da habe ich richtig Bock drauf.
Und um da jetzt mal vielleicht noch chronologisch weiterzukommen, also auf keinen Fall, so hieß das Label, ne?
Genau.
So. Super, super erfolgreich. Dann darf man das schon sagen, habt ihr AKF verkauft? Richtig?
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Ne? So. Verkauft in Universal. Darf ich fragen, warum?
Oh, also zum einen, also es gibt eigentlich 2 Begründungen. Zum einen,
In welchem Jahr war das, wenn ich
17, Ende, Mitte, Ende 17. Also da hat man die Gespräche schon angefangen und zu Ende 17 war das dann abgeschlossen. Also zum einen, wir wussten, dass das, weil wir so schnell geflogen sind, vom Erfolg her, sage ich jetzt mal so, dass wir das nicht weiter getoppt kriegen. Das lag daran, dass AK außer Kontrolle ist damals zu EGJ gegangen im Jahr 2017. Bei 187 war es so, der Deal war durch, so, den haben wir nicht mehr verlängert bekommen. Sie sind damals direkt zu Universal gegangen. Und dann gab es Kapi noch. Da gab es auch durchaus die Überlegung, noch mit Kapi weiterzumachen. Da gab es dann aber hintenrum Verwerfungen, weil ein oder zwei Menschen Mist erzählt haben, sozusagen. Mittlerweile ist alles cool, ne? Aber das heißt, das hat dann dazwischen auch gekriselt und das war dann für uns so, ey, wie wollen wir das jetzt machen, ne? Und also kriegst du ja jetzt das so schnell nicht nochmal irgendwie wieder so schnell geflogen und alles hätte sich daran messen lassen müssen. Schwierig in irgendeiner Form, das war das eine Ding. Und das andere war, dass wir zu dem Zeitpunkt war ja auch diese ganze Beef-Phase im Deutschrap wahnsinnig intensiv, sage ich jetzt mal so, ne? Und da hatten wir keinen Bock, irgendwann nochmal ein Spielball möglicherweise zu werden, weil es schon damals so war mit Bushido hat dann angefangen, mich mal irgendwie bei Twitter einfach aus dem Off zu dissen. So, also, ne, dann bin ich auf dem Nachhauseweg und guck so bei Twitter, Patrick Thiele, du Hurensohn. So, und so weiter und so. Also wirklich aus dem Off, gab gar keinen Grund irgendwie. Also irgendwann hat man später den Grund rausgefunden und das war natürlich komplett initiiert. So, und keine Ahnung, ne, das waren, da gab es ganz viele so. Auch Dinge im Hintergrund, wo man dann für sich einfach dachte, ey, komm, ich glaube, wir lassen das einfach so in dem Fall, ne? Und haben es deswegen irgendwie dann abgegeben. Mhm. So. Also es ist so die zweite persönliche Komponente. Der Hauptgrund ist schon das erste, was ich gesagt habe, ne? Aus dem Business-Aspekt so. Ja, und dann haben wir was Neues gegründet.
Aber hat das was mit dir gemacht? Also auch mental?
Ja, klar, viel. Es gab da auch eine Phase, wo für mich so war, wie lange willst du das Spiel hier mitspielen, sozusagen. Ne? Und eigentlich hatte ich damals immer gesagt, ey, wenn ich 40 bin, ich bin jetzt übrigens 40, wenn ich 40 bin, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Bis dahin irgendwie zieht man noch durch. So, weil einfach doch ja auch relativ viele Kopfschmerzen mal rechts und links auftauchen. So, ne? Und irgendwann ist mir aber klar geworden, das gehört einfach dazu. Und ich habe das total akzeptiert. Und ich habe irgendwann akzeptiert für mich, dass nicht alles irgendwie Gold ist, was glänzt, sondern dass man für das Gold auch graben muss und beim Graben macht man sich auch manchmal schmutzig. So, und das habe ich irgendwann akzeptiert. So. Und das war sehr befreiend tatsächlich. Mhm. So. Und seitdem ist das für mich auch alles fein.
So. Und wie ging es danach weiter? Das heißt, wir haben schon, also ihr habt AKF verkauft, allerdings. Du wolltest in der Musikbranche bleiben.
Ja.
Und ihr habt dann ein neues Label aufgemacht.
Genau, wir haben damals Walk This Way 2018 dann gegründet. Mhm. Und eins der ersten Signings war damals Finch, also zu dem Zeitpunkt Finch Asozial. Da hat er noch bei Rapper Mittwoch, der hatte, glaube ich, eine kleine EP draußen oder irgendwas, ne? Also gar nicht viel Mucke. Und war noch ganz klassisch, auch heutzutage unvorstellbar, Battle Rapper bei Rap am Mittwoch. So, und auch da gab es so ein, zwei Songs, wo mir klar war, dahin kann es und sollte es gehen. So. Und das waren viele, viele Gespräche, die wir da auch gemeinsam geführt haben. Und wir das einfach herausgekitzelt haben. Ich habe irgendwann für mich erkannt, ey, so ein Label oder so A&R oder so, ich finde ja diese ganzen Bezeichnungen alle total schlimm. Mhm. So. Ich sehe mich da ja irgendwie als einfach nur Partner und habe das Gefühl, ich bin dann irgendwas zwischen Trainer und Motivator. So. Und versuche einfach das Beste aus den Leuten rauszukitzeln, ne? Also das Potenzial irgendwie, was jemand mitbringt, so, ne? Und das haben wir damals bei Finch gemacht und der hat ja dann auch wahnsinnig abgeliefert in all den Folgejahren sozusagen, ne? Aber das haben wir 2018 gegründet und da war ja einer der ersten.
Und wie hast du damals gescoutet? Also, weil das war ja schon goldenes Händchen, ne? Kapi, 187, AK, Finch. So.
YouTube und Netzwerk, ehrlicherweise.
YouTube und Netzwerk.
Also ich habe schon bei YouTube hier und da immer, ne, irgendwie so durchgescrollt und hier mal, da mal und so. Und ansonsten Netzwerk. Ganz viel Netzwerk. Immer Netzwerk gewesen. So. Ich glaube, dass ich ein halbwegs sympathischer Mensch sein kann. Und ich glaube, das bleibt bei manchen Leuten dann irgendwie mit im Kopf. Außerdem habe ich so ein schönes Bumsgesicht, das merkt man sich irgendwie. und dadurch, ja, kommen dann auch immer wieder Leute auf mich auch einfach zu, weißt du? So. Mhm.
Gibt es in der Zeit, bevor wir jetzt auch zur Gegenwart langsam kommen,
ja,
was war so deine größte Herausforderung? Was war oder Herausforderung einmal und was war dein größtes Learning? Weil für mich zumindest, ich bin noch nicht ansatzweise so lange dabei wie du und wenn ich überlege, was ich die letzten 5 Jahre so ein bisschen erlebt habe, dann habe ich schon sehr viel daraus gelernt, muss ich sagen. Also viele Dinge.
Ich würde dir die Frage wirklich
gerne beantworten,
sehr gerne beantworten. Das Problem ist, dass ich für mich das Gefühl habe, dass ich die letzten 8, 9, 10 Jahre komplett Autobahn, linke Spur 270 und ich glaube, dafür fahre ich ganz gut und sicher, aber ich kann dir das alles noch gar nicht sagen, weil ich am allerliebsten mal eigentlich ein halbes Jahr mal Revue passieren lassen wollen würde und irgendwie am Wasser sitzen würde oder auf dem Boot. und ehrlicherweise mal richtig darüber nachdenken wollen würde, ne? Ich glaube, ganz viele Prozesse sind unbewusst passiert oder ne, sind so geschehen. So. Ich glaube, ich bin wahnsinnig stressresilient, sagt man das so? Mhm. Naja, ich glaube, das kann man so sagen, geworden, ne? Aber was das so richtig für direkte, bewusste Learnings sind, ey, das frag mich das mal bitte irgendwann in ein paar Jahren. Also würde ich dir gerne richtig beantworten, aber das kann ich jetzt gar nicht, weil das alles so einfach so schnell geht und ich finde es auch manchmal traurig, dass manchmal unterhalte ich mich mit Kollegen oder so und dann sind so Szenarien, die ich einfach teilweise im Bewusstsein vergessen habe. Wenn sie es dann erzählen, ah ja, fällt es mir wieder ein, aber wenn man die ganze Zeit so durchrauscht, ich glaube, das geht dir doch wahrscheinlich super ähnlich. Also gerade weil du sagst, die letzten 5 Jahre, die sind ja noch mal schnelllebiger geworden.
Ja.
Ne? Und also das ganze Geschäft wird ja noch komplexer, noch schneller und noch flexibler in irgendeiner Form. Geht's dir nicht so?
Boah, also ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, es braucht Ventile. Du brauchst irgendwo Ventil, wo du auch mal gewisse Sachen einfach rausdrücken kannst. Ich glaube, ich könnte dir schon gewisse oder Learnings schon sagen, weil ich aber auch mittlerweile seit 3,5 Jahren einmal im Monat sehr viel drüber spreche mit jemand anderem.
Okay.
Weil ich damals gemerkt habe, dass das mir zu viel wird. Oder ne, so mäßig. Und deswegen könnte ich dir schon sagen, dass was ich so gelernt habe in den letzten Jahren, aber ich habe trotzdem immer wieder Phasen, wo ich denke, okay, was passiert hier? Mhm. So. Und ich habe genau das gleiche Gefühl, lustig, dass du es gerade sagst, weil ich hatte gestern und die letzten Tage auch auf privater Ebene so 2-3 Gespräche, wo ich gesagt habe, ey, ich glaube, irgendwann hätte ich nochmal Lust und ich habe auch gesagt, so ey, die nächsten Jahre definitiv noch Vollgas und alles Mögliche, irgendwann nochmal Lust, so 6 Monate vielleicht einfach mal nichts zu machen und auch jetzt keine Kopfschmerzen, oder wo ich mich auch zu 100% drauf verlassen kann, dass da jemand ist, der das dann halt macht oder was weiß ich und ich 6 Monate mich dann irgendwo verziehe und mir dann auch mal so richtig so Gedanken machen kann, so, weil ich schon gemerkt habe, ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal seit 2-3 Jahren, weil ich jetzt, glaube ich, voll durchgehasselt habe, länger mal als 10 Tage im Urlaub und auch weiter weg. Und da habe ich mir dann schon auch relativ viel Gedanken gemacht. Ich glaube, so zwischen den Jahren, Anfang Januar, ist so ein bisschen die Branche ein bisschen entspannter. Und da habe ich mir dann schon auch gesagt, okay, krass, also ich meine, Musikbranche, alles schön und gut und Erfolg und immer weiter und größer und so, alles schön und gut, aber es gibt da halt noch ein anderes Leben. So, du hast eine Familie, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen anders, aber wenn du jung bist, glaube ich, hast du erstmal nur so, also zumindest bei mir war es immer nur so oder ist immer noch so, immer okay, größer, weiter und es muss noch besser und da können wir noch und da können wir noch. Und da war so das erste Mal, wo ich sagen würde, oh, okay, da gibt es noch jemand anderen, nicht nur den Business Moritz, sondern der muss auch mal gehört werden und da muss man dran arbeiten. Ich glaube, deswegen, es ist im Endeffekt irgendwie so eine Entwicklung über Jahre, du noch viel mehr als ich. Und du brauchst halt zwischendurch immer mal das eine oder andere Ventil, wo du halt, also ich meine, wir waren schon auch schon zusammen boxen, das ist zum Beispiel für mich auch so mittlerweile ein super geiler Ausgleich, weil du halt einfach mal deine ganze negative Energie vielleicht auch mal raushauen kannst. Wie gesagt, ich spreche einmal im Monat mit jemandem sehr lange oder einen halben Tag über diverse Dinge, und das war immer so, oder das weiß ich mittlerweile zu schätzen und weiß, dass es mir gut tut. Mhm. Und deswegen ist es so für mich gerade eigentlich ganz okay, aber trotzdem habe ich noch immer diesen Drang zu sagen, so wie du gerade sagst, ey, mal 6 Monate irgendwann mal, und ich bin gerade 30 geworden, also das ist nochmal ein paar Jährchen jünger, ne? Ja. Und ich bin schon da, ich habe schon das Gefühl, ich bin schon da, aber ich glaube, weil die Branche schon, ich sag immer, so ein gewisser Energievampir ist.
Voll.
Also, und da brauchst du halt mal links und rechts deine Auszeiten.
Ja, ja.
Und das habe ich jetzt irgendwann mal so verstanden. So.
Ich habe 2019 hat mich meine Frau irgendwann, seitdem mache ich es jedes Jahr, eine Woche einfach in Urlaub geschickt. Ich liebe ja Autofahren, ich liebe Amerika und ich liebe Musik hören. Und das habe ich dann irgendwie kombiniert und so Roadtrip gemacht und so. Seitdem mache ich sie einmal im Jahr mindestens eine Woche einen Roadtrip für mich in den Staaten von rechts nach
links. Ganz alleine dann?
Ja, komplett alleine.
Wirklich, ja?
Ja.
Ich weiß, dass wir zwar noch mal telefoniert haben trotzdem in dieser Woche oder in diesen 2 Wochen, aber krass. Ich habe jetzt letztes Jahr, also jetzt kurzer Abdrift, aber ich habe letztes Jahr, bin ich das erste Mal auch alleine im Urlaub gewesen für 5 Tage, 6 Tage. War schon anders.
Muss man aushalten können.
Muss man aushalten können.
Ich glaube, wenn man das kann, ne,
ja,
dann bist du mit dir im Reihen. So.
Ja, also dann, aber dann habe ich ja Chapeau, also dass du das dann eine Woche, aber du bist schon, also
ich treffe ja keine Menschen.
Gar keine.
Nein, also zufällig, also ich lieb's dann, guck mal, normalerweise ich fliege, also beim ersten Mal war es so, bin ich nach Detroit geflogen und dann war ich da irgendwie, ich glaube, 1-2 Nächte und von da aus dann nach Pittsburgh. Und von da aus dann irgendwann weiter nach New York und Philly und so weiter und so fort. Und ich habe mir relativ viele Sportveranstaltungen abends gebucht. So, ne? Ich mag das dann einfach Autofahren, Musik hören und an der Tankstelle oder an irgendwelchen Fastfood-Buden mir irgendeinen Scheiß holen. So, das ist dann irgendwie mein Ding. Und dann abends zu einer Sportveranstaltung alleine gehen und dann wieder ins Hotel.
Na geil. So.
Ganz alleine. Also ich drehe, man telefoniert ab und zu mal, aber dank der Zeitverschiebung telefoniere ich dann quasi morgens und den Rest des Tages ist dann alles entspannt.
Geil. Finde ich super.
Kann ich nur empfehlen, tatsächlich.
Ja, super. Jetzt wieder back zu unserer Thematik. Nee, aber ist ein wichtiges Thema, deswegen finde ich auch gut, dass wir mal drüber sprechen, so, weil ist schon wichtig, finde ich. Ne? Okay. AKF, Walk This Way. Dann kam irgendwann für dich die Entscheidung, ich will doch wieder vielleicht den Major-Weg gehen. Weil jetzt inzwischen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Angebote, oder? Also mal ganz ehrlich, waren noch immer mal wieder links, rechts Angebote, oder?
Ich hatte irgendwann, die Sony hatte mir mal 2017 was angeboten. Das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Mhm. So, mit Warner gab es dann tatsächlich auch mal Gespräche. Das hätte ich vielleicht auch gerne gemacht, so, weil ich auch gerade ein, zwei Kollegen bei der Warner sehr, sehr mag. Also Markus Friedheim zum Beispiel, liebe Grüße. Und und dann kam es Anfang 2020, war es eben so, dass, oder eigentlich schon auch ein bisschen vorher, aber dass eben Tom und Frank auf mich zugekommen sind, also Frank Brinkmann und Tom Bohne sozusagen. Und der eine leitet Domestic, der andere eben Universal insgesamt für Deutschland und in Teilen des europäischen Raums, ne? Und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, eben Chapter One als eins von 8 Labels bei Universal zu leiten. Und das habe ich ehrlicherweise nie für das Geld gemacht, nicht annähernd, sondern für die sportliche Herausforderung. Chapter hatte damals, sei jetzt mal nicht den Ruf, den es heute hat, ne? Nicht ganz so positiv. Und für mich war das eine absolut sportliche Herausforderung und da hatte ich einfach Bock drauf, tatsächlich.
Mhm. Ne? Was hat sich da die letzten, seit 2-3 Jahren
machen? Fast 4 Jahre.
Jetzt. 4 Jahre
im
schon.
Im Mai sind es 4 Jahre.
Krass. Mhm. Fühlt sich für mich gar nicht so an. Was hat sich da mittlerweile geändert, würdest du sagen? Also, was war dir vor allem wichtig? Weil du kommst ja theoretisch aus Selbstständigkeit. Mhm. Super viel Indie-Geschäft, alles selbst gemacht. Auf einmal, zack, bist du in so einem großen.
Das war eine Umstellung, ehrlicherweise. Konzern. Also, das war wirklich eine Umstellung, weil das. Keine Ahnung, für Playlisten haben wir jemanden, weißt du? Für mich war so, ja, ich ruf da selber an. Ja. So, oder schreib selber eine Mail.
Ja.
So. Wir haben für. Also, es gibt ein symbolisches Beispiel dafür, was es ganz gut erklärt, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist. Wir wollten irgendwie im Büro eine Couch von rechts nach links räumen, weil wir dachten, sieht besser aus, ne? Und ich wollte einfach ganz typisch, komm, ein, zwei Jungs, komm, wir packen die Couch und räumen die weg. Da wurde mir gesagt, nein, das dürfen wir aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht. Wir haben Leute, die das dann für uns machen. Ja, ja. Und naja, könnte ja sein, dass ich mir am Rücken verletze und dann ist ja auch blöd, ne? Und da ist mir so richtig bewusst geworden, okay, das ist ja irgendwie ein anderes Game, mit allen Vor- und Nachteilen so. Und also das ist mir schon am Anfang schwer gefallen, hab mich dann aber, glaube ich, reingefuchst. Für mich war immer ganz wichtig und hat mir tatsächlich auch ein Geschäftspartner und ein guter Freund, der liebe Ben, geraten, ey Patrick, verlier dich da nicht. Ne? Also ich glaube, man kann sich in so einem großen Konzern auch relativ schnell verlieren, auch bestimmt charakterlich. Und es war nochmal gut, dass ich bin an sich nicht der Typ dafür, aber es war trotzdem nochmal gut, dass man es mir so gesagt hatte. Ne? Und dann war mir immer wichtig, ey, ich werde hier kein, sag ich jetzt mal, klassischer Major-Hansel, wie man das klischeehaft möglicherweise im Kopf hat, sondern dann will ich es mit Herz und mit Verstand und so, wie ich irgendwie bin, auch führen. So, und dann brauchst du vielleicht auch eine Minute länger, aber dafür ist es nachhaltig und hat Substanz. Und das war mir wichtig und das Vertrauen habe ich auch bekommen, muss man mal ganz klar sagen, dass ich das so machen konnte. Mhm. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, weil in dem Zuge haben wir dann über all die Jahre wirklich wahnsinnig tolle Künstler entweder halten können und oder auch neue wahnsinnig tolle Künstler gewinnen können für uns und für eine tolle Zusammenarbeit. So, ne? Und das ging, glaube ich, nur mit der Ruhe und mit der Bedacht, die ich da einfach reingebracht habe, glaube ich.
Ja, voll. Und wie hat sich Chapter One mittlerweile, also Hip-Hop war, also ist ja immer noch groß, hat sich aber auch geändert. Also theoretisch, also korrigier mich, aber ich glaube schon, Straßenrap hat sich ja jetzt, sag mal, ein Ticken irgendwas, also es gibt es immer noch, aber ein bisschen auserzählt, es war, glaube ich, mal ein bisschen größer, ne? Wie stehst du dazu? Also wie probierst du dich an den Markt anzupassen?
Einerseits total und andererseits überhaupt nicht. Ehrlicherweise, ich versuche immer irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Also als alle Leute wegen TikTok kibbelig wurden, war so, ey, ich will es jetzt auch nicht verteufeln, bin aber lang genug dabei, chill. Also jetzt nicht wegen der Plattform, sondern wegen, als das auf einmal war mit, ey, wir müssen hier die schnellen Signings machen oder da die schnellen Signings. So, da war für mich dann erstmal so, ey, abwarten, ne? Also ein guter Song ist noch keine Karriere, so. Und mich persönlich interessiert dann viel, viel mehr der nächste Contra, der nächste Finch, der nächste Jizzes, der nächste Kapi, der nächste AK, ne? So Charaktere halt einfach, die über Jahre hinweg einfach auch rasieren können. Das interessiert mich persönlich viel, viel mehr als ein Song. Das ist auch nett, das ist cool, das ist aber für mich so Fastfood, ehrlicherweise. Das ist ein guter, schneller Burger mal bei McDonald's, aber mich interessiert dann doch echt das gute Steak. Und das ist eine andere Strategie, ist eine, ne, sag ich gar nicht, das eine richtig und das andere falsch. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. So. Und da sind wir immer bei geblieben. Und dadurch, glaube ich, und das dann auch wieder mit dieser Ruhe, haben wir eben. Wir haben Koya Goldstein gesigned, wir haben Angie gesigned, wir haben Contra gewinnen können. So. Und ja, wenn du so sagst, Straßenrap hat vielleicht jetzt nicht die Hochphase. Ich weiß nicht, ein AK außer Kontrolle und ein Koya drehen immer noch wahnsinnig gute Zahlen. Ich glaube, wenn du ein krasser, guter Charakter bist und einfach ein spannender, eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen hast, dann und das noch gut musikalisch verpacken kannst, im besten Fall auch noch ein bisschen eingängig, wenn das alles zusammenkommt, dann ist das immer noch gegeben. So, ne? Und ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man Hip-Hop da nicht künstlich kleinredet, weil wir haben immer noch einen Marktanteil von 37%.
Nee. Also, meine ich das ja gar nicht.
Aber
also,
da, weißt du, das auch, ist,
aber ich glaube, es gibt einmal die Art von Hip-Hop und einmal die Art von Hip-Hop. So meinte ich das.
Ja,
ne?
Ja,
so, und auch wenn ich mir überlege, ein AK außer Kontrolle, da gibt es auch ein paar Songs, auch der Sound hat sich mittlerweile etwas angepasst, würde ich sagen. Ne? Bisschen mainstreamiger geworden,
ja.
Zumindest.
Ja,
ne?
Ist auch so.
Ne? Und das meine ich ja eher. Ne? Also voll. Ich meine, wir sahen ja auch noch relativ viel Hip-Hop, vielleicht aber halt einen anderen Hip-Hop,
ja.
Würde ich sagen. Und und das meinte ich halt eher. Ne?
Hip-Hop so. Hat halt mittlerweile einfach alle Facetten genau. Der Gesellschaft erreicht. Ne? Und vorher war es immer so in Peaks, das ist vielleicht dann wirklich das, was du meintest. Eine Zeit lang war es nur Straßenrap, eine Zeit lang war, weiß ich nicht, Öko-Rap oder was auch immer, ja. Wie man es dann bezeichnen möchte. Keine Ahnung, mittlerweile gibt es halt irgendwie alle Facetten.
Richtig.
So, ja. Ne? Aber ich denke auch da, ne, die Leute, die erfolgreich sein wollen oder erfolgreich sind, das sind alles gewisse Charaktere. Ich sag ganz oft, du musst ein spannender Charakter sein und die Mucke muss der Soundtrack dazu sein. Das ist es so, ne? Und ansonsten kannst du mal von mir aus Glück haben, dass du einen guten Song hattest und der vielleicht auch mal durch irgendwelche Viralitäten irgendwie erfolgreich ist. Aber ob das für eine große Karriere reicht, wage ich dann doch zu bezweifeln, weil die große Karriere, sag ich immer, wird vor der Bühne abgerechnet. So.
Ja, ne? Klar. Voll. Wie würdest du sagen, wie hat sich die Rolle von Labels in der Musikindustrie mittlerweile
entwickelt? Willst du eine Corporate-Antwort haben oder willst du eine persönliche Meinung?
Persönliche Meinung. Persönliche Meinung, Patrick Thiede.
Ey, ich glaube, ich habe ja
ich hab auch schon, eine Meinung dazu, deswegen.
Ich gerne mal gucken, ob, ja. ob die dann gleich ist. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde ja diese Begrifflichkeiten mit Labels und hier und das irgendwie aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, du musst ein dynamischer, flexibler, schneller und verlässlicher Partner sein. So, egal in welcher Konstellation, ob nun Management oder Label oder was auch immer. So, und am Ende geht es darum, das, was ein Artist braucht, ja, das abzubilden und das abzudecken und auszugleichen, das, was er möglicherweise nicht kann und nicht selber mitbringt. Und es können unterschiedlichste Konstellationen sein. Es kann ja einmal sein, dass du eben voll mit Marketing und mit allem Gedöns rein musst, und es kann auch immer sein, dass du in Anführungsstrichen nur ausliefern musst, so, und einfach nur ein bisschen Strategieberatung machen müsstest, so. Das muss man vom Fall zu Fall, finde ich, dann immer irgendwie so irgendwie bewerten, ne? Also ich glaube nicht, auch wenn es heutzutage alles an einem iPhone Recording, ne, Fertigstellung des Songs und Veröffentlichung und Promotion, alles an einem iPhone zu machen ist sozusagen, für die große Karriere reicht das trotzdem nicht. Du brauchst einfach einen Partner dann an deiner Seite, und dieser Partner bin ich sehr gerne und bin ich auch sehr gerne mit dem Team zusammen, so. Und man das jetzt wirklich sagt, ey, das muss unbedingt nur ein Label sein oder nur ein Vertrieb oder was auch immer, darauf ist so ein bisschen aus meiner Sicht geschissen.
Mhm.
So.
Aber hast du jetzt eigentlich die Antwort, also die Frage so richtig?
Richtig guter Politiker. Ne?
Ja, das ist, du hast es sehr gut umschrieben, würde ich sagen.
Du, ey, das hängt von dem Artist ab am Ende des Tages. Ja. Es gibt Artists, die brauchen unbedingt ein Label mit der gesamten Klaviatur. So mit allem. Und dann gibt es Leute, die brauchen das nicht. So, ich kann dir sagen, bei all den Namen, die hier mal rechts und links rumgeflogen sind, da war das mit Sicherheit am Anfang ganz gut. Für die eigene Erfahrung, dass da mal ein Label zum Beginn ihrer Karriere an der Seite war. So, wären die alle mit Sicherheit auch alleine erfolgreich geworden? Bestimmt. In der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht. In dem Ausmaß wahrscheinlich nicht. Also, ne, da will jetzt nicht esoterisch klingen, aber zu bestimmten Zeitpunkten müssen gewisse Sachen so zusammenführen.
Mit der Antwort bin ich sehr zufrieden.
Ja?
Weil ich finde, ja, doch, weil es ist ein Weg zum großen Erfolg. Von Anfang an nur.
Deswegen Walks This Way übrigens.
Oh ja, okay. Jetzt.
Also deswegen Walks This Way. Also zum einen natürlich wegen der Run-DMC und Hip-Hop-Referenz, aber zum anderen, ich wollte was abbilden, was zum einen für große Artists und für noch Newcomer passt. So, am Ende gehen wir den Weg. So, gemeinsam. Und dann kann es auch mal sein, dass man sich beim Weg wieder trennt. So, und irgendwann kommt wieder jemand auf den Weg und dann ist auch gut. So, deswegen Walks This Way eigentlich.
Ja, geil. Hast du mir nie erzählt?
Nee, doch, jetzt hier.
Jetzt, ja, geil.
Aber was ist deine Meinung wegen Labels?
Ja, ich glaube, dass du halt, also ich bin deiner Meinung in Sachen von, also am Anfang brauchst du ein Team, bin ich der Meinung, und dann wird es natürlich, muss man das irgendwann anpassen, ne? So. Mhm. Das bin ich der Meinung, und dann gerne gemeinsam oder vielleicht dann auch nicht so, ne? Aber ich glaube auch, dass du heutzutage dich auch als Label vielleicht anpassen musst und auch mehr. Also nicht mehr, eine andere Leistung anbieten musst, die wie vor 10 Jahren vielleicht anders war. So, ne?
100% voll.
Und das, da bin ich großer Verfechter von, sich auch als Label oder als Konstrukt sich anzuschauen, okay, was ist denn der Need von dem Künstler, und sich dann dementsprechend anzupassen, zu schauen, hey, ne, links und rechts andere Dinge zu tun, die vielleicht der typische, sagen wir mal, Labelweg vielleicht dann ersetzt, so, ne? Und da bin ich halt großer Fan von. Weil ich glaube schon, dass man, dass ein Künstler nicht komplett alleine irgendwie da draußen langfristig zumindest erfolgreich sein kann, sondern ich glaube, dass man da ein Team braucht und auch, weil es ist, man sieht immer nur die Musik draußen, die draußen ist, man sieht dann, aber der Weg dorthin, Walk This Way, den sieht man oftmals nicht. Strategie. Also es gibt viele strategische Moves. Ich glaube, Kapi wahrscheinlich war eigentlich der Erste, der gesagt hat, mir alles scheißegal.
Aber das war eine Strategie, witzigerweise. Das kann ich ja kurz
wahrscheinlich
erzählen.
Ja,
es war eine Strategie damals. Da fing es nämlich an, dass irgendwie UFO damals angefangen hat, das war Anfang 2017, hatte UFO angefangen, relativ, heutzutage total selbstverständlich, ich glaube, einmal im Monat einen Song rauszubringen. Mhm. So. Eine Single oder alle 6 Wochen. Auf jeden Fall in einem Tempo, was zu dem Zeitpunkt ungewöhnlich war. Und jetzt bin ich riesengroßer No Limit Records und Master P Fan. Mhm. Die haben nämlich in den 90er Jahren hat er nämlich Folgendes gemacht. Der hat einfach 3, 4, 5 Produzenten ins Studio gesteckt und alle Künstler, die der hatte. Und dann haben die einfach innerhalb, also die haben als Labels, Independent Labels, bis zu 82 Alben im Jahr veröffentlicht. Ja, aber immer so mit 20, 25 Songs drauf. Komplette Massenproduktion am Ende des Tages und alle Alben waren austauschbar. Scheißegal, aber ich fand das immer gut. Vor dem Hintergrund habe ich zu Kappi gesagt, pass auf, wenn der eine jetzt anfängt quasi Songs zu veröffentlichen, dann lass doch anfangen, den Markt richtig unter Druck setzen wir bringen einfach Alben viel schneller raus. Mhm. Und dann hatten wir, glaube ich, im Februar ein Album rausgebracht, dann kam im Mai eine EP und im September kam gleich wieder ein Album. Für den Zeitpunkt komplett utopisch, aber auch immer mit physischem Produkt und immer dann so eine Zahl, wie wir sie vorhin schon hatten, dann immer gedreht sozusagen. Das heißt, ja auch nochmal ein ganz anderer organisatorischer Aufwand. Das war schon auch eine Strategie, ganz klar damals.
Ja, aber er war auch mit einer der ersten in Deutschland, die das dann so gemacht haben vielleicht.
Voll.
Ne? So, was ja geil war. So, aber ich glaube, das kannst du auch nicht auf jeden Künstler auf anwenden.
Überhaupt
da muss
nicht.
Ja jeder für sich einen eigenen Weg finden.
100%.
Weißt du? So. Ich meine, wenn du die alten Medien fragen würdest, dann würden die sagen, veröffentliche alle 6 Monate einen Song. Also für Radio
ja.
Zumindest. Ne? So. Das ist mittlerweile ja auch ein bisschen anders, Gott sei Dank. Aber ich will damit auch nur sagen, deswegen sage ich ja gerade nur, man sieht immer nur das Endprodukt, aber man sieht ja gar nicht die Strategie oder theoretisch das, was hinten dran ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig zu sehen irgendwie. Ne? Gibt es denn gerade für dich Geheimtipp?
Geduldig sein, Ausdauer haben.
Das ist das Geheimtipp, meine ich, als Künstler, wo du sagen würdest, oh, ich glaube, der Künstler wird jetzt die Nächsten.
Ach so, meinst du?
Das kommt gleich.
Meine ich doch, das waren doch die Namen gerade. Also. Geduld und Ausdauer, nein, Spaß. Der war gar nicht so witzig, scheiße. Nee, ich finde, also witzigerweise würde ich auch so sagen, wenn wir nicht so in der Konstellation zusammensitzen würden, ich glaube, Paves kann tatsächlich, ne, also das habe ich ja auch schon sehr früh gesagt, da haben wir uns ja früh auch zu unterhalten, da glaube ich, der kann, wenn der weiter so macht und die richtigen Schritte macht sozusagen, dann kann der ein sehr, sehr großer Artist werden. Das ist auf jeden Fall mein Geheimtipp, gerade von, sage ich jetzt mal so, unter den Newcomern und vor allen Dingen für eine nachhaltige, lange Karriere, ne? Damit meine ich nicht, ein Song hat mal 20 Millionen Streams. So. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keinen Geheimtipp.
Wie würdest du denn sagen, wie siehst du denn die Zukunft von Hip-Hop, der Musikindustrie? Was wird sich ändern?
Also, wenn wir mal allem, und jetzt will ich nicht zu tief reingehen, wenn wir mal alles, was sonst in der Welt außerhalb unserer Musikindustrie-Bubble, wenn das sich irgendwie normalisiert und einkriegt und wir nicht irgendwie in Deutschland ein politisches Problem irgendwann kriegen, weil die scheiß AfD irgendwie da nach vorne kommen sollte, darf man so sagen in dem Podcast, ne?
Ja, absolut.
Okay, gut.
Da stehen wir voll dahinter.
Und keine Ahnung, wenn das irgendwie in den Griff bekommen wird, wenn, keine Ahnung, diese ganze anderen außenpolitischen Situationen irgendwie sich einkriegen und dann dazu, das was man bei all dem Wahnsinn ja vergisst, Klima, irgendwie, dass sich irgendwie alles, wir da irgendwie die Kurve kriegen, dann glaube ich, kann für die Musikindustrie das weiterhin natürlich total rosig sein, so, ne, und wir leben ja in einer Bubble, wo man ja sagen muss, jeder Mensch will ja Musik hören, jeder Mensch möchte unterhalten werden, wahrscheinlich so viel wie noch nie. Ne, man möchte sich ablenken von all den Problemen, die ich eben schon gesagt habe. So. Ich glaube, da wird es für dich und mich im besten Fall weiterhin gut laufen und wir werden eher das Luxusproblem haben, wann nehmen wir uns mal diese 6 Monate, so, um da irgendwie Auszeit zu haben. Aber ich bin sehr gespannt, was passiert nach Streaming. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So. Also ein bisschen wird das wahrscheinlich alles noch weitergehen, aber da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit KI umgehen werden, alle. So. Gesellschaftlich, wie aber auch in unserer musikalischen Bubble. Weil, ey, wie alles im Leben hat das auch wahnsinnig tolle Vorteile, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Genau. Bin ich sehr gespannt. Wie siehst du es denn? Also ganz kurz, warum mich deine Meinung interessiert, weil ich ja wirklich, jetzt muss ich auch mal ein paar Props zurückgeben, weil du für mich schon ein wahnsinniger Motherfucker bist, ne? du hast vorhin nochmal gesagt, mit 30 Jahren, ne? Das ist so crazy für dich, was du in deinen Mid-End-20ern da jetzt schon alles geruppt und gerissen hast, so. Und ich halte dich für einen sehr, sehr schlauen und smarten Menschen, deswegen interessiert mich deine Meinung.
Oh, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Vielen Dank, Patrick. Also ich glaube, du hast da zwei sehr, sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Also KI, safe. Also ich bin da auch sehr, also ich glaube, das wird uns irgendwie beeinflussen. So, ich glaube auch, dass KI-Künstler sehr, sehr groß werden können für die Zukunft. So. Ich bin natürlich aber auch sehr gespannt, was Streaming, also was, wie sich Streaming entwickelt. Ich bin auch sehr gespannt, wenn mal auch Streaming-Dienste, also ich finde jetzt momentan zum Beispiel den afrikanischen Markt unglaublich interessant. So, wenn die Streaming-Dienste es auch schaffen, in Märkte reinzukommen, wo sie momentan nicht drin sind, auch der Balkan, Afrika, also ne, wenn sich das noch ein bisschen erweitert, glaube ich, dass wir richtig Chancen haben, dass nicht nur die typisch westliche Musik überall gehört wird, sondern auch wirklich geile andere Mucke, so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hatte letzte Woche mit einem großen Independent-Label aus Afrika mal gesprochen und das ist einfach eine ganz andere Welt, so da. Allerdings, ich glaube, das ist richtig, also es gibt ja immer mal wieder Ausschläge, so.
Gibt's ja jetzt schon,
gibt's ne? Ja jetzt schon.
Burnerball, Aseke und
safe. Aber ich glaube, das kann noch viel, viel größer werden. So, wie gesagt, ich glaube auch der ganze Balkan und so, wenn da mal richtig was geht und nicht alle irgendwie YouTube schauen, so, dann.
Für 2 Euro einen USB-Stick mit
ja,
den neuen
richtig, Alben. Ja, richtig. So, ich glaube, dass das halt super interessant sein wird. Und ich glaube, dass wir, dass es trotzdem immer noch so schnell bleiben wird. Ich bin auch gespannt, was nach TikTok passiert, so, weil ich würde auch irgendwann wieder mal eine neue Plattform geben, die vielleicht dann wieder in den Markt kommt. Und ich glaube, dass wir vor allem auf Business-Seite, glaube ich, einfach offen sein müssen für neue Dinge und auch offen sein müssen, neue Dinge auszuprobieren. Weil ich glaube, ohne Veränderung kein Fortschritt. Gab es schon immer so. Und man muss vor allem die Offenheit haben für Veränderungen. Ich glaube, die Majors, ohne allen irgendwie nahe zu treten, waren auch am Anfang der Streaming-Geschichte nicht besonders offen. Und jetzt ist es so ein riesengroßes Ding, wo Kataloge irgendwie, der Queen-Katalog für Milliarden irgendwie weggehen oder Michael Jackson für 600 Millionen. Also das ist Wahnsinn und das ist ja Streaming. Also die Innovation hat uns ja immer weitergebracht. So, deswegen glaube ich, müssen wir offen sein für Innovation und innovative neue Dinge. So, ne? Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Bin richtig froh irgendwie, also mir macht das auch richtig Spaß. Ich bin auch richtig froh, irgendwie Teil dieser Industrie zu sein, weil das irgendwie immer was Neues gibt und was Spannendes gibt und das nie irgendwie schläft. Ne? So. Und keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht in allen anderen Branchen aus, aber ich liebe es, dass das so emotional bei uns ist. Dass Emotionen theoretisch so viele Menschen berühren können, so. Und das ist schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und deswegen macht mir das hier auch so Spaß. Neben dem ganzen Kopffick, tut mir leid für den Ausdruck, den man dann doch auch hat, finde ich schon aber irgendwie ganz geil, hier dabei zu sein.
Voll. Ne? Absolut. Hast du schön gesagt.
Danke, danke. Was würdest du denn sagen, weil die Frage habe ich jetzt schon öfters, ist ein paar Liedern mal gestellt. Was ist dein größter Skill?
Mein größter Skill? Ja.
Ich habe noch 2 Fragen und die würde ich gerne.
Die Frage würde ich ja viel lieber mal von anderen Menschen beantwortet haben wollen, ehrlicherweise.
Ich habe einen Konsens. Ich habe mittlerweile immer ein paar Leute gefragt und ich glaube, ich wüsste mittlerweile, also was auch vielleicht dein größter Skill ist. Also, oder einer der Skills.
Also ich glaube, ein großer Skill ist auf jeden Fall lösungsorientiert und es gibt Menschen, die sagen, dass ich so wie so ein Fels in der Brandung bin und wo andere vielleicht schon einen halben Herzinfarkt kriegen, ich noch relativ entspannt bin und einen 60er Puls habe. Das vielleicht so erstmal Ruhe bewahren, würde ich denken. Aber weiß nicht, sag du es mir sonst.
Nö, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also Problem löse ich, weil im Endeffekt die Ruhe zu bewahren, auch das, also da bist du sicherlich besser als ich noch drin, aber das muss man auch lernen mit den Jahren, aber ich glaube, Ruhe zu bewahren, Probleme zu lösen, weil im Endeffekt bist du dann irgendwann ab einem gewissen gewissen Größe natürlich dann schon auch derjenige, der dann halt die Probleme mit löst.
Voll.
Und ich habe so das Gefühl, weil alle, die ich gefragt habe, die haben mir alle das Gleiche gesagt. Also alle, wir haben nicht davor drüber gesprochen, haben gesagt, ja, ich glaube, lösungsorientiert denken, und probieren zu schauen, dass das Schiff nicht sinkt, sondern immer zu schauen, hey, das Gleichgewicht zu halten. Voll. Und das ist eigentlich schon ein Skill. Und ich habe das nie, ich war immer so, öfters mal so ein paar Leader-Positionen gefragt hatte und so, ja, stimmt eigentlich, muss man so sagen. Und lustigerweise, du hast es auch das Gleiche gesagt. Deswegen,
crazy. Aber hast du Leader gefragt außerhalb der Musikbranche auch?
Auch.
Ja. Spannend.
Also, Das ist so immer meine Lieblingsfrage an Leute, die schon ein bisschen länger in der ja. also quasi, ne, so.
Das ist immer krass, dass ich, weil du es jetzt ein, zwei Mal schon gesagt hast, ich habe letztens auch irgendwann mal was gelesen, achso, das ist ja jetzt irgendwie Ende letzten Jahres, gab es ja irgendwie die 50 wichtigsten Menschen im Hip-Hop und da durfte ich irgendwie dabei sein. Und da stand auch schon irgendwie, dass ich so Ewigkeiten dabei bin, ne? Ich fühle mich ja mal gar nicht so. Also ich habe ja ein totales Problem mit dem Alter irgendwie gefühlt und zum anderen aber gleich immer, habe ich das Gefühl, ich bin noch gar nicht so lange in der Musikbranche, ne? Aber anscheinend ist die Wahrnehmung dann
anders. Aber im Endeffekt bist du ja...
Ja, all over mit Band und so sind es fast 20 Jahre, ne? Ja. Aber genau, ja, voll.
Ja, schon krass, aber...
Ja.
Und viel erlebt schon.
Ein bisschen.
Abschließend, Patrick... Welchen Rat würdest du jungen Talenten geben heutzutage?
Habe ich ja vorhin schon ganz kurz gesagt, dass also Musikkarriere und auch das Leben aus meiner Sicht ist ein Marathon. So, eine Fehlentscheidung macht jetzt auch nicht alles total kaputt, also kann kaputt machen, aber einfach auch da Ruhe bewahren, Geduld haben, Ausdauer haben und vor allen Dingen mit Liebe und Leidenschaft für das kämpfen, wo man glaubt, wofür man steht. So, und das kann ja, jeder steht für was anderes so, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man das macht und das eben gepaart mit Ausdauer und Geduld, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis quasi deine Zeit als Artist gekommen ist.
Das ist doch ein tolles Abschlusswort.
Danke dir.
Ja? Vielen Dank, Patrick, dass wir das gemacht haben. Ich fand es wie immer super. Ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vielen Dank.
Danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
2359, der Musikbusiness Podcast.